Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten Tag der fünften Chemnitzer Linux-Tage. Wir werden heute früh in diesem Raum in drei Vorträgen unter der großen Überschrift Security, ich denke, einige interessante Themen hören. Es wird beginnen Hendrik Scholz aus Kiel mit seinem Thema Einführung in US Fingerprinting.
Bitte. Ja, vielen Dank. Erstmal noch guten Morgen von mir. Ich hoffe, das kann man so hören. Hier ein kleiner Überblick, worum es geht. Geht das so? Oder? Ja, das geht gar nicht. Ich hätte das genau falsch rum. Worum geht's? Das ist auch schlecht. Wo ist Fingerprinting? Ich werde erstmal sagen, was es ist, wie es funktioniert und es gibt ein paar Unterscheidungen, wie man das machen kann. Das ist, viele werden wahrscheinlich Nmap kennen. Kannst du einmal kurz einen Überblick. Wer kennt Nmap oder benutzt es? Wer weiß auch ungefähr, wie es funktioniert? Ja, also doch, sind ausreichend Leute. Okay, ich werde also erst in der Zwischenzeit auch zeigen, wie es funktioniert, wo die Probleme gerade bei Nmap sind. Andere Möglichkeiten, das Gleiche zu erreichen mit wesentlich weniger Aufwand. Und ein Blickpunkt von der anderen Seite, wie kann ich verhindern, dass es funktioniert? Und zum Schluss abschließend noch ein Ausblick in die Zukunft. Das wird es in Zukunft auf dem Gebiet noch geben. Okay, fangen wir an. Was ist OS Fingerprinting? Ganz klar, Identifikation des Betriebssystems. Lokal ist es meistens kein Problem, wenn man einen Account auf der Maschine hat. Kann man mit Uname gucken oder andere Methoden. Und von der anderen Seite ist es interessant über das Netzwerk. Man sieht, dass dort ein Rechner per IP erreichbar ist. Und ich möchte feststellen, welches Betriebssystem darauf läuft. Das geht erstmal soweit. Warum möchte man das machen? Ganz klar Interesse. Das ist einfach so. Also jeder hat seine anderen Motive. Ich mache es einfach aus Interesse. Andere Leute sagen einfach, das ist zur Vorbereitung eines Angriffs. Rechtliche Fragen lassen wir mal raus. Man sieht also sehr oft, also ich arbeite beim Provider und habe das Glück, dass ich mit einem Ethernet-Interface ein relativ großes Netz sehen kann. Und dort sieht man also regelmäßig Leute vorbeikommen, die einfach nach Sachen scannen. Ob das nun wirklich Angriffe sind, die meisten wollen wahrscheinlich einfach nur Dateien über Samba holen. Muss jeder für sich selbst bewerten, ob man Nmap-Scans oder US-Fingerprinting als Angriff wertet oder nicht. Das nächste, was ganz interessant ist, das war ein Fall bei uns in der Linux-User-Group, der aufgetreten ist. Dort hat jemand seinen Teil von seinem Firewall-Log auf die Mailingliste gepostet und dort waren so knapp 10 Log-Einträge von Rechnern aus Korea gewesen und er wollte wissen, was ist das? Und mit einem scharfen Blick konnte man dann gleich sehen, okay, das ist ein Rechner, der ist 14 Hops von dir entfernt, der sitzt in Korea, der hat ein Dial-Up, das ist ein Windows 2000 und interessiert nicht weiter, das ist ein Windows, das ist ein Kind. Ja, so ist es. Also, wenn man seine Firewall-Logs durchguckt, dann ignoriert man gleich die Windows-Rechner. Weil die Leute, die entweder so klug sind, dass sie wissen, wie sie Pakete selber bauen, dann setzen die Fingerprint-Eigenschaften nicht so, dass es aussieht wie ein Windows. Also, ganz klar. Also, am besten sieht man sie gar nicht. Okay, wie funktioniert es? Dazu muss man erstmal sagen, diese IP-Stacks, anhand deren man das Ganze erkennt, arbeiten nach RFCs. Es gibt also Standards, zum Beispiel RFC 791 und 793 für IP und TCP. Dort wird genau festgelegt, mit welchen Paketen man auf welche Pakete antworten darf, wie Pakete aussehen und welche Werte bestimmte Felder innerhalb dieser Pakete haben dürfen. Ich habe mal ein Beispiel aus dem TCP-RFC rausgenommen. Das ist diese Windows-Size. Darauf komme ich später in ein Beispiel genau zurück. Sie gibt einfach an, die maximale Anzahl der Bytes an Daten, die auf der Leitung sein dürfen, die noch nicht bestätigt sind. Das ist ein Feld, das ist 16 Bits groß, also kann ich da 64 Kilobyte praktisch reinschreiben. Und im RFC steht nicht näher drin, wie dieser Wert sein muss. Das kann jedes Betriebssystem selber setzen. Zwischen 0 Bytes, was relativ sinnlos ist, weil dann darf kein Byte auf der Leitung sein, und 64 Kilobyte. Je nachdem, wie jetzt der Hersteller, zum Beispiel Microsoft oder BSD oder Linux, wie diese Windows-Size gewählt worden ist, kann man daran schon teilweise erkennen, zumindest im ersten Paket, weil sich diese Windows-Size im späteren Verlauf ändert, was für ein Betriebssystem es ist. Das ist also eine Möglichkeit an Änderungen an diesem IP-Stack, die durchaus legal sind. Das sind diese unterschiedlichen Auslegungen, die zu Unterschieden führen. Was auch noch zu Unterschieden führt, was auch sehr oft ausgenutzt wird, gerade bei Fingerprinting, sind Fehler in Implementation. Zum Beispiel ist Windows da relativ bekannt. Ich habe mit einem Windows-Rechner im Netz gar nichts zu tun. Schicke dem ein einfaches TCP-Paket, ob das er mir nach RFC nicht antworten darf. Und er antwortet mir. Also dann ist es ein Windows, weil alle anderen machen es nicht. Okay, in der Vergangenheit hat man diese Möglichkeiten des OS Fingerprinting noch nicht gekannt. Bevor Endeb rauskam, gab es einen anderen Scanner, der nannte sich Queso. Der konnte fast gar nichts und davor hatte man eigentlich sogenanntes Banner-Scanning gemacht. Viele Leute machen das heute noch, um zum Beispiel SSH-Server zu gucken, ob die exploitable sind. Man macht einen Telnet auf dem Port 22 und der Rechner meldet sich mit, ich bin OpenSSH, diese Version und gegebenenfalls sogar ein Betriebssystem Spring. Also FreeBSD oder Debian schreiben da auch dahinter, dass es ein Debian ist von einem bestimmten Tag. So kann man das auch machen. Sehr gut geht es bei Mail-Servern oder zum Beispiel FTP-Servern. Das kann, also bei HTTP geht es auch. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten, OS-Fingerprinting zu betreiben, die allerdings bei weitem nicht so genau sind, ist auf Applikationsebene. Das heißt, wenn ich mit einem Webbrowser auf eine Webseite gehe, schreibe ich in dem Request, in dem Header, irgendwo mein HTTP-User-Agent rein. Das heißt, ich benutze Netscape auf Linux 2.4. Das ist auch eine Möglichkeit. Allerdings ist das sehr leicht zu fälschen, deshalb gehen wir da auch gar nicht weiter drauf ein. Sondern wir beschäftigen uns mit Fingerprinting auf IP-Ebene. Okay, wie kann ich Fingerprinting machen? Also noch zwischendurch, wenn es zu schnell geht, wenn Fragen sind, das hatten also ziemlich viele im Endeffekt schon Erfahrungen, dann gleich Fragen. Beispiele kommen im zweiten Teil. Okay, unterschiedliche Methoden. Es gibt natürlich einmal die Methode, ich starte Nmap und lasse es automatisch machen oder ich mache es von Hand. Das ist also manuell ist natürlich auch dann möglich oder nur möglich, wenn ich zum Beispiel einen Haufen Log-Einträge habe und nachträglich feststellen möchte, was ist das. Weil wenn derjenige ein Dial-Up hatte mit einer dynamischen IP-Adresse bei T-Online oder sonst wo, dann kriege ich den nie wieder. Beziehungsweise da antwortet jemand, das ist aber schon eine ganz andere Person. Da gibt es also die Möglichkeit, das manuell zu machen. Okay, dann gibt es noch die Methode Brute Force. Das in die Kategorie fällt für mich Nmap, weil Nmap also wirklich laut ist. Oder intelligentes Vorgehen. Da komme ich später noch genau zu. Und aktiv gegen passiv. Aktiv heißt, ich möchte dein Betriebssystem identifizieren und stelle selbst eine Anfrage und anhand der Antwort kann ich interpretieren, was für ein Betriebssystem es ist. Aktiv hat den Vorteil, ich kann beliebige Pakete verschicken und die Antwort interpretieren. Das heißt, ich kann ungewöhnliche Pakete verschicken, um ungewöhnliche Betriebssysteme voneinander zu unterscheiden. Passiv hingegen heißt einfach, ich lese den Datenverkehr mit und anhand der Daten, die ich sehe, gucke ich nach, was für ein Betriebssystem könnte es sein. Das Passiv hat eindeutig den Nachteil, dass ich nur die Daten nutzen kann, die ich wirklich auf der Leitung sehe. Das heißt, so Sachen wie zum Beispiel, ich schicke ein Reset-Paket an einen geschlossenen Port, um ein Windows zu identifizieren, funktioniert da nicht. Das werde ich passiv nie sehen. Also selten, außer wenn jemand anders so nett ist und für mich ein Fingerprinting macht. Das ist, ja, es gibt nette Möglichkeiten, was man so macht. Also gerade wenn man es auf 19C3 ist oder so letztes Jahr, da muss man gar nicht mehr selber Fingerprinten, das machen andere für einen. Unten habe ich noch hingeschrieben, manuelles Fingerprinting, wie man das gerne macht. Das teilt sich in zwei Teile. Das ist natürlich einmal das Paket verschicken und das Paket empfangen. Da komme ich im Beispiel genau zu. Also Nemesis ist ein nettes Programmpaket. Ich habe da hinten Sternchen hingeschrieben. Nemesis kann TCP-Pakete verschicken, beliebige IP-Pakete, UDP-Pakete, ICMP, alles, was man braucht. Okay. Aktives Fingerprinting, das ist jetzt manuell gemacht. Wie funktioniert das eigentlich? Das ist jetzt oben ein TCP-Dump-Aufruf, wo ich auf Rechner B bin und sage, ich möchte alle Pakete von Rechner A in meinem TCP-Dump nur angezeigt haben, weil ansonsten sehe ich natürlich alles, was auf dem Netzwerk los ist. Und dieses TCP 13 und 2 ungleich 0. Das heißt, ich möchte nur Pakete haben, wo das Syn-Flag gesetzt ist. Das sieht man vor dem TCP-Dump, okay, sieht man das S, das ist ein Syn-Paket. Weil in diesem Syn-Paket stehen am meisten Informationen. Das Syn-Paket ist das erste Paket auf jeder Verbindung, in jede Richtung. Und in diesem Syn-Paket sind bestimmte Parameter gesetzt. Man sieht in diesen spitzen Klammern eine ganze Menge Optionen, die in den Folgepaketen nicht mehr übertragen werden. Und was noch ganz wichtig ist, zum Beispiel die Windows-Size, die ein bisschen dick hervorgehoben ist, die 16384 ist, die ändert sich im Laufe der Verbindung. Wenn ein Paket verschickt wurde, das aber noch nicht bestätigt wurde von der Gegenseite, wird diese Paketgröße von dem verschickten Paket von dieser Windows-Size abgezogen. Das heißt, ich kann die Windows-Size nur zum Fingerprinten benutzen, wenn ich weiß, wie groß sie am Anfang war. Deshalb ist es sehr schön, dass man die Syn-Pakete nimmt zum Fingerprinten. Und das ist also ein Beispiel dafür. Was da gemacht ist, ist ein ganz normales TCP-Dump aufgerufen. Das läuft in einem Fenster. Und im anderen Fenster habe ich ein Telnet gemacht auf diesem Rechner A, Port 22, das ist SSH. und das ist auch offen. Der zweite Abschnitt von dem TCP dann zeigt, dass dort eine Antwort von Rechner B gekommen ist mit einem Wiedersyn und hinten sieht man einen Akt. Das ist also die Bestätigung des Verbindungsaufbaus und ein Verbindungsaufbau in die andere Richtung. Und da ist hervorgehoben, diese Windows-Size von 57.344 und man weiß dann ganz genau, das ist ein FreeBSD. Nach dem 6.7.2002, da wurde eine Änderung gemacht, aber vor 5.0 Release. Also kann man das schon eingrenzen auf knapp ein halbes Jahr. Diese Änderung wurde relativ groß angekündigt, deshalb war sie auch sehr auffallend, weil es Probleme gab mit der Firewall-Software auf FreeBSD. Und TTL64 sagt uns eigentlich auch sofort, das ist ein Unix. Wenn man eine TTL sieht von 128, dann ist es ein Windows. Da kann man also 99% Wahrscheinlichkeit sagen, es ist ein Windows. Das DF-Bit ist noch ganz interessant, das dort gesetzt ist. Da komme ich später zu. Ja, warum funktioniert das? Beziehungsweise warum ist das so einfach? Wir brauchen erstmal dafür einen offenen Port. Sprich, ich muss einen SSH-Server laufen haben. Wenn ich jetzt web.de oder GMX fingerprinten will, dann läuft da kein SSH, auf den ich raufkomme. Ich brauche also kein Login, ich brauche nur das Antwortpaket, das erste. In Verbindung will ich gar nicht haben. Bei web.de würde ich einfach zum Beispiel den Port 80 nehmen, weil da läuft ein Webserver, da muss ich raufkommen. Das heißt, also selbst mit kompliziertesten Firewall-Systemen ist diese Abfrage nicht von einem normalen, Webserver-Abfrage zu unterscheiden. Das heißt, es kann nicht unterbunden werden. Das kann nicht verhindert werden. Und wenn man Fingerprinting macht, kann es passieren, dass man nicht mit diesen ersten beiden Paketen beide Rechner identifizieren kann, also seinen eigenen und die Gegenstelle, sondern man muss mehrere Pakete identifizieren oder auf mehreren Protokollen arbeiten. Ja? Was heißt der? Was heißt gepinkt? Also Ping ist ICMP, du kannst Ping auf TCP machen. Bloß ein Ping auf TCP ist normalerweise nichts anderes als so ein normales SYN. Das kannst also. ICMP wird normalerweise im Kernel direkt gemacht. Das normale Ping. Da ist ja kein, da hast du ja keinen Daemon wie einen Webserver oder ein Sendmail laufen. Du kannst ICMP nehmen. Das Problem bei ICMP ist, dass ICMP selber nicht so schön viele Optionen hat. Also was man so an TCP-Optionen teilweise sieht, das ist brutal. Also da kannst du alles identifizieren, da kannst du sagen, das ist ein IRIX, bis auf die dritte Nachkommastelle. Also das, das, wo man auch wirklich sich verlassen kann, ist TCP. ICMP kann man auch machen, bloß bei solchen Sachen wie ICMP hat man oft auch Probleme, wenn es durch Router durchgeht oder NAT. Es gibt Sachen, die da was verändern. Also probier es aus. Es ist, also ich habe nachher noch ein paar Anregungen, was man noch so alles machen kann. Mit ICMP kann man viel Spaß haben. Was man noch beachten muss, wenn man zum Beispiel durch diese erste Abfrage nicht genügend Informationen bekommen hat, möchte man gegebenenfalls eine zweite Abfrage machen. Das kann sein, ich mache die erste Abfrage gegen den SSH-Server, bekomme nicht so viele Informationen, wie ich haben möchte, und die zweite Abfrage geht auf Port 80 und dort antwortet mir eine ganz andere Maschine, weil dort zum Beispiel ein Load-Balancer steht oder was ich laufen habe zu Hause, ich habe dort einen Router laufen und der verteilt die Pakete oder für die verschiedenen Ports intern anders auf andere Rechner. Dann schwankt die TTL, diese Time to Live, die wird schwanken, weil sie, wenn es weitergeroutet wird in meinem internen LAN, um eins dekrementiert wird, komme ich später auch noch drauf zu. Da muss man drauf achten. Ich habe aber mir ein Programm geschrieben, was das relativ leicht rausfindet, ob intern ein Port weitergeroutet wird. Also drauf achten, wenn man es selber macht. Okay, das war jetzt ein bisschen manuell. Jetzt kommen wir zu Nmap. Wie macht es Nmap? Nmap ist eigentlich nur ein Portscanner gewesen und wurde um diese Option minus groß O erweitert, die das OS Fingerprinting macht. Wie funktioniert das? Man hat, also ich habe jetzt mal einen TCP-Dump, einen Ausschnitt aus der Log, also aus dem Fingerprint-Datei, die Rechner identifiziert werden, rausgesucht. Das ist jetzt für den IRIX 6.2 bis 6.4. Und dort sieht man diese Abfragen T1 bis T7, steht für Test. Und der erste Test ist, wenn man es anders nachliest, ist ein einfaches SYN, also einen einfachen Verbindungsaufbau auf einen offenen Port. Und wenn man diese Zeile anguckt, steht dort W ist gleich C000. Das müssten 48 Kilobyte sein, das ist die Windows-Size, die von der Gegenstelle kommt, also 49.152. Und ACK S++ heißt, die Gegenstelle bestätigt mir alle Pakete bis zu dem Byte, also bis, wo ich, das ich in meinem SYN geschickt habe. Das steht hier, wie man das sieht, steht dort in der ersten Zeile diese Zeilenkolonne 143666, bla bla bla, weiter Doppelpunkt. Und in der Antwort steht die gleiche Zahl um 1 inkrementiert. So soll es sein. Nicht immer ist es so. Okay, und dann steht hinten noch Flex AS, das ist also SYNAC, das heißt die Bestätigung meiner Verbindung und ein Verbindungsaufbau meiner Richtung. So soll es auch sein, ist nicht immer so. Und hinten OPS, das sind TCP-Optionen, das ist die MSS, dann sind das NOPS, die Windows-Size und ein Timestamp, da komme ich nachher auch noch genau zu. Mit den Sachen kann man auch noch viel interessante Sachen erleben. Und der Rest sind auch Abfragen, die nicht auf offene Ports gehen. Dafür muss NMAP vorher also scannen. NMAP stellt vorher fest, ich habe auf Port 22 einen offenen Port. Dieser Test 1 läuft dann gegen den offenen Port. Bei Test 2 möchte es gerne einen geschlossenen Port haben und guckt nach, was passiert dort. Und genauso weiter bis für Test 7. Und der letzte Test ist ein Port Unreachable. Dort wird erreicht auf einen geschlossenen Port, dass eine Fehlermeldung kommt. Und diese Fehlermeldung kann man identifizieren. Das ist ein sehr interessantes Feld, weil dort in dieser Fehlermeldung ein Teil meines Paketes enthalten ist. Damit mein Betriebssystem erkennen kann, für welche meiner internen Verbindungen diese Fehlermeldung gedacht ist, wird also ein Teil meines Pakets dort reingepackt. Das sind, ich habe 38 Byte bei dem, ja, IP-Len 38. Und das ist auch ganz interessant. Man kann also einfach aus dem Netzwerk diese Port-Unreachable-Fehlermeldung rauslesen und kann gleich zwei Rechner identifizieren. Einmal den Rechner, der das Port Unreachable geschickt hat, und einmal der Rechner, der dort drin steht. Komme ich später auch noch zu. Viele Sachen. Okay, warum ist NMAP schlecht? NMAP ist erstmal nicht wirklich schlecht. Es funktioniert einfach. Es ist ein super Portscanner. Es ist schnell. Nichts dagegen. Okay, NMAP nutzt nur TCP. Es gibt noch ein paar andere Protokolle, wie zum Beispiel ICMP Ping kann man benutzen. Oder UDP. TCP hat nur den Vorteil, dass es recht einfach zu machen ist. Und schön viele Optionen hat, die man benutzen kann, um es zu differenzieren. Ein Nachteil von NMAP ist, es macht wirklich Lärm auf dem Netzwerk. Damit ich ein Fingerprinting machen kann, brauche ich einen offenen und einen geschlossenen Port. NMAP fängt also erstmal an, macht einen Portscan. Jeder wird sich wahrscheinlich gewundert haben, wenn er ein NMAP-O macht, warum die Liste der offenen Ports noch bei rauskommt. Das muss NMAP machen, sonst geht es nicht. Das heißt allerdings, dass ich knapp 1600 ausgehende Pakete erstmal habe, um diese offenen Ports zu finden, 1600 Antworten erwarten kann und dazu noch die Pakete, die ich brauche, um das OS-Fingerprinting selbst zu machen. Und wir haben gesehen, es geht mit einem Paket. Also wieso 3800 verschicken? Das wird in der Firewall auffallen. In einem Log gleichzeitig, das nächste, das macht das Ganze relativ langsam. Wenn ich eine Firewall so konfiguriert habe, dass sie Pakete wegwirft, auf die ich nicht antworten möchte, also wenn ich einen Webserver habe, habe ich nur Port 80 offen, beantworte nur Pakete auf Port 80 und den Rest werfe ich einfach weg, dann muss NMAP darauf warten, bis ein Timeout kommt. Weil es ja nicht weiß, ob die Verbindung vielleicht so langsam ist und die Antwort nach 3 Minuten kommt. Deshalb kann NMAP sehr langsam werden. Man kann also mit ein paar Tricks NMAP wirklich ausbremsen. Eine andere Sache, NMAP benutzt Raw Sockets. NMAP baut seine Pakete selber, weil es zum Beispiel Pakete baut, die außerhalb einer normalen Verbindung sind, baut es die Pakete selber und setzt dort bestimmte Flags, wie zum Beispiel die Windows-Size selber. Und die ist netterweise 1024, 2048, 3072 oder 4096. Und es gibt kein anderes Betriebssystem, das die in der Kombination benutzt. Also kann ich auch einen NMAP-Finger finden. Das heißt, ich sehe, wenn ein NMAP vorbeikommt. Das Ganze ist wirklich leicht erkennbar. Und also, es bringt einem nicht wirklich mehr. Man kann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, geht es wirklich schnell, das mit einem Telnet selber zu machen. Okay, wie geht es alleine? Man kann dazu erstmal Pakete selber bauen. Oder man kann einfach Applikationen benutzen, die auf dem System sind. Ich mache ein Telnet auf einen anderen Rechner und tausche schon Daten aus. Der Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel FTP oder WGET benutze, also gerade WGET ist schön, dann starte ich ein WGET und diese OS-Fingerprinting, dieser Angriff in Anführungszeichen, ist gar nicht von einer normalen Webserver-Abfrage oder einem FTP zu unterscheiden. Es ist ja einer. Plus die Informationen, die dabei abfallen, benutze ich einfach weiter, um noch mehr Informationen über das Betriebssystem zu bekommen. Das ist eine Möglichkeit, ist natürlich die einfachste. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn man eine Verbindung nach außen aufbaut, stehen da natürlich auch also Informationen über das eigene Betriebssystem drin, wie man zum Beispiel hier im ersten sieht. Dort, das erste ist meine eigene Abfrage. Dort steht drin, dass ich ein OpenBSD oder NetBSD auf dem Rechner benutzt habe. Dessen muss ich mir auch bewusst sein, wenn ich das so mache, dass ich auch Informationen über mich verteile. Aber wer wird auf dem Webserver das mitlesen? Das macht keiner. Und der Angriff wird nicht erkannt, also von daher ist es egal. Die andere Möglichkeit, die sehr interessant ist, um anormale Pakete zu bauen, die ich in normalen Verbindungen nicht finde, sind einmal die Library libnet. Die ist sehr schön, die gibt es libnet.sourceforge.net. Mit der kann ich relativ einfach Pakete zusammenwerfen. Also man sagt einfach, ich möchte ein neues Paket haben, das ist 20 Byte groß, IP, also auf IP-Basis, setze dort die Option, sage dann danach, okay, da kommt noch ein TCP-Header dahinter, setze wieder die Option und sage, nun schmeißt es aufs Ethernet. Und das geht also runter bis auf den Link-Layer, wenn man es haben möchte. Bei anderen Verbindungen braucht man es meistens nicht. Das ist wirklich interessant. Wenn man es nicht selber schreiben möchte in C, gibt es dafür Nemesis. Nemesis basiert meines Wissens auf LibNet. Nemesis ist ein normales Shell-Programm. Dem übergibt man ein paar Optionen und erreicht das Gleiche. Harping ist auch ein Programm, kann das auch. Bloß Harping ist auch für ICMP sehr nett. Nemesis kann auch ICMP. Am besten, wenn ihr es machen wollt, probiert das Ganze aus. Ich kann nur sagen, also Nemesis bietet wirklich interessante Möglichkeiten und auch für so ein paar exotische Sachen, USPF, für ein Routing-Protokoll, da kann man auch Pakete bauen. Ist auch interessant, wenn man einfach Routing-Informationen verschickt und guckt, was dann so antwortet. Okay, damit haben wir Pakete verschickt. Die Pakete müssen wir natürlich auch wieder empfangen. Dazu empfiehlt sich TCP-Dump, das ich vorhin schon gezeigt habe, das kennt jeder. Eigentlich, der ein bisschen beim Netzwerk Probleme hatte. Das basiert auf libpcap, beziehungsweise libpcap ist daraus entstanden, das ist die Packet Capture Library. Und es gibt viele libpcap oder Programme, die auf libpcap basieren. Das Etherreal ist ganz nett, das ist ein GTK-Programm. Dort kann man also wirklich sich sein TCP-Dump zusammenklicken, was man gerne filtern möchte, und bekommt es nachher grafisch ausgewertet. Wie macht man das Ganze von Hand? Wie gezeigt, zuerst in einer Konsole einfach ein TCP-Dump starten. Ich habe dann ein paar Optionen übergeben, damit zum Beispiel keine Hostnamen aufgelöst werden. Und das -V ist sehr wichtig. Das normale TCP-Dump würde mir die ganzen Optionen nicht zeigen, die ich aber brauche fürs Fingerprinting. Also das -V immer übergeben. T lässt die Timestamps weg, die stören meistens, weil es dann einfach viel zu breit wird, wenn man es relativ ausführlich haben möchte. Und wenn eben viel auf dem Netzwerk los ist, gibt man an, welchen Rechner man haben möchte. Anstatt Host kann man da auch einfach Source angeben, dann kommt man nur die Antwortpakete zu sehen, weil seine eigenen Pakete kennt man. Und interessant ist diese Option TCP 13 und 2. Das filtert nur die SYN-Pakete raus. Weil wenn ich ein WGET starte, will ich sonst im TCP dann alle Datenpakete sehen. Und das sind wesentlich mehr als das einzige SYN. Und sie bringen mir keine Zusatzinformationen, deshalb lasse ich sie gleich weg. Was man dann macht, ist auf einem zweiten Fenster einfach ein Telnet machen auf den Rechner, auf den Port 80 und gucken, was bei rauskommt. Und dann anschließend die Antwort interpretieren, wie es auf der Folie war. Soll ich das mal vormachen oder ist das okay? Ist das groß genug? Das passt. Okay. Screen, das Tool unserer Wahl. Ich werde aber noch gut. Das erste, was ich mache, ist hier TCP-Dump, NVT, I, das ist das Wireless LAN. Dann sage ich, ich möchte, bei den Optionen muss man auch darauf aufpassen, man muss die Optionen in einfache oder doppelte Anführungsstriche setzen, weil sonst das unten natürlich von der Shell interpretiert wird und man eine Fehlermeldung kriegt. Was haben wir hier zum Beispiel? Dings da zum Beispiel. Und zwei ungleich 0. So, jetzt haben wir hier einen TCP-Dump. Obwohl auf dem Netzwerk was los ist, sehe ich nichts, weil das erstens nicht diesen Rechner betrifft, um den es geht, und zweitens kein SYN ist. Was ich jetzt mache, ist ein Telnet auf Port 22. Und was sehen wir hier? Wir sehen erstmal mein ausgehendes Paket, das ist das erste. Dort sieht man zum Beispiel dieses Wscale 0, das sagt mir auch gleich, das ist ein neues BSD. Und man sieht hier die Windows-Size, die ist leider am ganzen Ende hier, ein bisschen gerade umgewrappt. Die ist 65.535, das ist also alle Bits gesetzt, die möglich sind, weil es für schnelle Verbindungen auch empfehlenswert ist, dass sie möglichst groß ist. Und in der Antwort ist sie nur 57.344. Das heißt, das ist ein BSD-Version ja, 4.6 stable nach dem 6.7.2002, aber vor 5.0. Und meins ist ein FreeBSD nach 5.0. Das kann man wirklich anhand dieser Windows-Size schon klären. Angenommen, es ist normal. Man sollte natürlich sich nicht wirklich auf einen Wert verlassen, der da steht, sondern zum Beispiel bei dem Antwortpaket ist es sehr interessant, dass hier dieses DF-Bit gesetzt ist und diese TTL mal 64 war. Ich komme dann noch genau darauf, wieso die kleiner wird. Man sollte also nicht einfach sagen, okay, da steht jetzt 37 oder 23 und man weiß dann sofort, was es ist, sondern man sollte schon kontrollieren, also einen Gegencheck machen, weil es gibt eben, also gerade für Windows, das sieht man sehr gerne, wenn man zum Beispiel eDonkey laufen hat zu Hause, dann ein Fingerprinting einfach mal macht. Da sieht man also total fehlkonfigurierte Windows-Rechner durch die Gegend laufen Und man wundert sich nicht, also man wundert sich, warum man den nicht fingerprinten kann, weil die einfach total verkonfiguriert sind, weil die Leute nicht wissen, was sie machen. Also immer gegenchecken, was da wirklich steht und ob das Sinn macht, was da steht. Also spätestens dann, wenn man Windows-Rechner sieht, die mit einer Windows-Size von 1400 durch die Gegend laufen, weiß man, da hat jemand gedacht, ach, die Windows-Size muss so wie meine MTU oder meine MSS und hat das total verkonfiguriert und der Effekt ist, das ist schön langsam. Aber das ist mir egal, umso mehr Bandbreite habe ich. Okay, das war aktives Fingerprinting. Passives Fingerprinting, da fällt einfach der Teil weg mit, ich verschicke Pakete, sondern ich höre einfach nur mit. Weil es sind gerade im WLAN, kann ich genügend Rechner hören oder wenn ich einen TDSL-Anschluss habe, ist es so, dass derjenige der Firma, die meine IP-Adresse hatte, hat eDonkey gemacht und alle Leute versuchen noch bei mir irgendwo Dateien zu kriegen. Die fragen, die schicken alle ein SIM-Paket zu mir und ich kann schön fingerprinten, da brauche ich gar keine Anfragen mehr machen. Okay, was das Nette bei passivem Fingerprinting ist, es kann nicht erkannt werden. Es gibt keine Interaktion mit dem anderen Benutzer und er weiß gar nicht, was ich da mache. Er weiß ja gar nicht, wo seine Pakete hinschickt. Nachteile, ganz klar, ich kann nur das interpretieren, was bei mir ankommt. Das heißt, ich kann keinen Rechner gezielt fingerprinten, das heißt, wie ich es eben gemacht habe, ich kann nicht fragen, was läuft auf diesem speziellen Rechner, sondern dieser Rechner muss sich mit mir unterhalten. Das ist natürlich ein Nachteil. Und ich kann nur üblichen Traffic sehen. Das bekannte TCP-Reset auf dem Windows-Rechner, das werde ich nie sehen in einem normalen Verkehr, weil es nicht vorkommt. Das müsste ich selber bauen. Und natürlich nur die Rechner, die an Traffic versehen, können identifiziert werden. Ich lüge nicht, glaube ich. Okay, um das Ganze interessant zu machen, soll ich das auch mal zeigen, wie das geht? Ja, zeitlich haut das noch hin. Also das machen wir da, TCP-Dump. Jetzt hoffen wir, da geht ein bisschen was durch die Gegend. Und wie man sieht, das ist jetzt das Problem, dass dort alles Pakete aus laufenden Verbindungen sind. Und dass wir aus diesen Verbindungen nicht wirklich viele Informationen rausfinden. 2.0. Deshalb filtere ich jetzt wieder nach TCP-SYN-Paketen und hoffe, dass mal jemand irgendwo eine neue Verbindung aufbaut auf dem WLAN. Das kann natürlich jetzt beliebig lange dauern. Hoffen wir, dass es irgendwie passiert. Sonst, wenn jemand Notebook hier ist, kann er einfach mal irgendwas machen. Ja, das ist egal. Irgendwo, Hauptsache, du bist mein WLAN. Dann sehen wir das schon. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch das emulieren, indem ich einfach zum Beispiel hier bringe zum Beispiel einfach mal ein DNS. Ja. Was ist das? Windows heißt 5792. Das ist ein Linux 2.4, wenn mich das nicht irrt. An diesem MSS von anders. Ja. Wundert mich nicht. Und der macht eine Verbindung zum Rechner, der kann man auch noch ausrechnen. Eben 64 minus 54 10 Hops entfernt ist. Das kann man auch noch rausfinden. Es ist also sehr einfach, das Ganze auch passiv zu machen, weil gerade in diesen TCP-SYN-Paketen wirklich interessant viele Informationen drinstehen. Und um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, weil ich habe mir einfach gedacht, ich habe das Ding im Hintergrund laufen und irgendwann sehe ich mal im Logbuch, im Firewall-Log, was interessant ist, was mich interessiert, da möchte ich gerne wissen, wer hat diesen Angriff gemacht. Habe ich mir einen Daemon geschrieben, der einfach passiv im Hintergrund läuft und permanent US-Fingerprinting macht. Und in dem Moment, in dem ich sagen möchte, sag mir, welches Betriebssystem auf diesem Rechner läuft, guckt er einmal durch seine Datenbank und sagt mir, ja, das war das Betriebssystem. Das Ganze funktioniert schon, benutzt im Moment leider eigentlich nur TCP und ICMP Echo, auch nur IPv4. Ich werde das demnächst erweitern. Ja, das Ganze ist Open Source, also wer dran rumprogrammieren möchte, ist gern eingeladen, das zu machen. Man kriegt das. Im Moment, ich habe auf der Autofahrt hierher noch ein bisschen was gemacht, deshalb ist es noch nicht im CVS. Und der Beifahrer, ja, vielleicht können wir heute Abend noch was machen. Das Ganze braucht natürlich die LPCAP, das ist das Schweizer Taschenmesser auf dem Gebiet, um Pakete zu empfangen, das ist wirklich sehr nett. Und ich habe die GLIP benutzt, um mir dieses State Table zu bauen und diese Datenbank für die einzelnen Fingerprints. Das ist auch eine sehr nette Methode. Genau, ansonsten ist eigentlich viel zu sagen. Das einzige schöne Feature, was das wirklich hat, ist dieses Identifikation on Demand. Das heißt, ich muss nicht warten, bis der wieder eine Verbindung zu mir baut. Also sprich, ich habe einen Angriff gesehen und möchte im Nachhinein wissen, was war das eigentlich. Das kann ich im Normalfall nicht machen. Ich müsste also zurückfragen. Und mein Daemon läuft im Hintergrund und sammelt die Informationen automatisch. Das frisst auf einer DSL-Leitung so gut wie gar keine Rechenleistung. Das kann man permanent laufen lassen. Das gibt nur Probleme, also wenn man es dann mal ein paar Tage laufen lässt und diese Datenbank nicht mit der Zeit löschen lässt, na, wenn die Einträge zu alt werden, wird der Prozess gerne mal 50, 60 MB groß. Aber egal. Okay, also das unten habe ich einfach eine Ausgabe von dem Client dazu. Man übergibt den einfachen Hostnamen, das ist jetzt einer internen LAN gewesen, wo man auch eine IP-Adresse sieht, und er sagt einem genau, was dort läuft. So genau es geht und das, was er eben kann. Man sieht also, gerade wenn man eDonkey benutzt oder die Anfragen interpretiert, hat man da wirklich viele Leute, die ihren IP-Stack ein bisschen modifiziert haben, und dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Man kann sagen, dass es sehr wahrscheinlich ein Windows XP ist oder ein anderes Windows, weil es einfach bestimmte Merkmale hat, die nicht verändert worden sind. Aber viele Eigenschaften sind einfach verändert worden. Okay, im Folgenden habe ich, glaube ich, sind 4 Folien, ein paar Beispiele, woran man das Ganze erkennen kann, was für ein Rechner das ist. Das erste ist die TTL. Das ist eigentlich eine sehr schöne Methode, um schon mal grob Betriebssysteme in Klassen einzuteilen. Das dient nicht dazu, wirklich zu sagen, das ist ein FreeBSD 4.5 nach einem bestimmten Datum oder es ist ein Linux 2.0.36 mit dem und dem Patch. Aber es ist schön, einen Überblick zu bekommen. Und gerade wenn man es manuell macht, ist das erste, wo man wirklich einen Blick drauf werft, diese TTL. Okay, was ist die TTL? Die meisten kennen das wahrscheinlich, erkläre ich es trotzdem kurz. TTL ist quasi die Anzahl der Hops, die ein Paket überlebt. Die TTL wird von dem Sender gesetzt, meistens auf Werte, die da stehen, also 32, 64, 128, 255 am Anfang. Und bei jedem Schritt, wo es weitergeroutet wird, wird diese TTL um 1 dekrementiert. Und wenn die TTL 0 ist, wird das Paket weggeworfen. Das hat Sinn, damit die Pakete nicht im Kreis geroutet werden. Angenommen, irgendwo ist eine Leitung ausgefallen und ein Paket wird von einem Rechner zum anderen geschickt. Das macht keinen Sinn, weil das Paket kommt nie an. Und spätestens dann, wenn sich da 10 Pakete tummeln, ist die Leitung dicht. Weil die einfach so schnell wie es geht hin und her geschickt werden. Also hat man die TTL eingeführt. Die wird zum Anfang gesetzt auf diesen Wert, zum Beispiel 32 bei Windows 95. Und wenn das Paket bei mir ankommt, ist die TTL, ich sag mal, bei 27. Und dann weiß ich, okay, es macht nur Sinn, dass die TTL vorher 32 war. Man kann es eigentlich immer zur nächsten Zweierpotenz dann so aufrunden, um die Quell-TTL zu bekommen. Das funktioniert wirklich gut, weil selten ein Paket also mehr als 30 Hops überlebt. Sonst werfen, also Router haben natürlich auch die Möglichkeit, einfach Pakete wegzuwerfen, wenn die TTL zu gering ist. Geht auch. Deshalb kann man das sehr, ja? Windows hat grundsätzlich, ich habe es ja nur Windows XP geschrieben, weil ich es relativ genau machen wollte eigentlich. Windows hat grundsätzlich TTL-Klasse 128 bei fast allen Pakettypen. Du kannst, das sieht man bei Linux 2.2 zum Beispiel, man kann unterschiedliche TTLs für unterschiedliche Paketarten verwenden. Zum Beispiel ist der Hintergrund bei Linux gewesen, warum sie es gemacht haben. Sie möchten zum Beispiel für TCP eine TTL haben und die TTL der Fehlerpakete soll größer sein, weil es sonst den Nachteil hätte, angenommen ein Paket kommt an einen bestimmten Rechner und da wird gesagt, okay, deine TTL ist 0, das wird weggeworfen. Willst du garantieren, dass über die Fehlermeldung zu bekommen? Wenn die Fehlermeldung gleich die TTL hat, ist sie auch weg. Also macht man sie größer. Ja? Du meinst einen HTTP-Proxy zum Beispiel, oder? Wenn du einen HTTP-Proxy hast, hast du intern eine Verbindung zu deinem Proxy und der Proxy selbst baut eine zweite Verbindung nach außen auf. Das heißt, du kannst den Rechner hinter dem Proxy auch nicht fingerprinten, sondern nur den Proxy, weil der Proxy selbst die Verbindung macht.
Aber einige werden dann
Nicht beim Proxy. Beim Proxy ist es ein ganz normales zweites Paket. Du kannst ja sonst keine Kollisionsfreiheit garantieren. Es könnte ja sein, dass du die IDs oder die Werte so genauso setzt, wie sie im zweiten Paket sind. Und es hat ja keinen Mehrwert, dass du einfach bestimmte Werte hast, die nicht wirklich das weiterbringen. Warum solltest du zum Beispiel die TTL übernehmen oder die Windows-Size? Die Windows-Size dient ja zur Optimierung der Geschwindigkeit. Und die Windows-Size oder die Geschwindigkeit in deinem internen LAN ist anders als auf deinem Dial-Up. Deshalb macht es keinen Sinn, diese Werte zu übernehmen. Und sie werden auch bei normalen HTTP-Proxys nicht. Es gibt Ausnahmen, also mit HTTP-Proxys kann man auch Spaß haben. Anderes Thema. Okay, welche Informationen kriegen wir also aus der TTL? Ganz grob erstmal, was für ein Betriebssystem ist es? Dort muss man immer unterscheiden, also das hat mich am Anfang auch ein bisschen verwirrt. Man muss also wirklich darauf achten, um was für ein Protokoll handelt es sich gerade? Was für eine TTL ist und was für ein Protokoll sehe ich hier? Also bei Linux 2.2 ist es ein Beispiel, ich habe sonst fast nichts gefunden, Linux 2.4 hat noch ein bisschen was. Es gibt ein paar andere Betriebssysteme, wo sich die TTLs für verschiedene Protokolle unterscheiden. Kleines Zusatzfeature, wir können gleich erkennen, wenn wir ein Paket sehen, wie weit wir von dem Rechner entfernt sind, weil diese TTL, wenn die mal auf 64 war und bei mir ankommt mit 44, weiß ich, dass 20 Rechner dazwischen sind. Nett, aber bringt uns beim Fingerprint nicht wirklich weiter. Okay, das nächste, was schon sehr viel Information bringt, was ich eigentlich für den ersten Überblick immer benutze, ist die sogenannte Windows Size. Die Windows Size ist nur in TCP-Headern enthalten und sie definiert eben die maximale Anzahl der unbestätigten Bytes auf einer Leitung. Es gibt in Stevens gibt es auch noch eine Formel, wie man das berechnet, anhand der Bandbreite und wie groß die Latenz ist. Fakt ist aber, dass die Windows Size für das erste Paket erstmal so gesetzt wird, weil man nicht weiß, wie die Verbindung sich entwickeln wird. Und dort gibt es ein paar Erfahrungswerte, die stehen also hardcodiert im Betriebssystem drin und man kann das unterscheiden. Ich habe hier also angeführt, ja, FreeBSD 4.5 Stable nach dem 6.7. und 5.0. Das ist also ein Beispiel, was auffällt. Oder zum Beispiel Linux 2.2, selbst diese TTL. Oder Linux 2.4, die 5.792. Oder eben 16 Bytes mehr. Gibt es beides. Solaris setzt allgemein ganz gern 10.000 auf 5. Ich glaube, das war, glaube ich, ein Solaris 5.8. Da gibt es auch ein paar Unterscheidungen. Da kann man auch noch unterscheiden, welche Patches gerade installiert sind, wenn sie am IP-Stack rumgespielt haben. Und man sieht eben für ältere Betriebssysteme, also MicroBSD gibt es gar nicht mehr. Die haben sich, also MicroBSD ist eigentlich ein wirkliches OpenBSD gewesen, zu 99%. Die einzige Unterscheidungsmöglichkeit, die ich also auf die Schnelle gefunden habe, war diese Windows Size. Die haben sie einfach verändert. Und daran kann man also MicroBSD erkennen. Und ja, dann sieht man hier noch 8192, das ist ein Windows 98. Und was auch sehr oft auffällt, wenn man Pakete sieht mit sehr kleinen TTLs, dann sind es oft auch irgendwelche Router, die Selbstverbindung aufbauen können. Sieht man ab und zu, also wenn es wirklich was Exotisches ist, wo man also gar nichts mit anfangen kann, sind es oft Router. Das ist keine allgemein geltende Formel, es sind allerdings oft Router, nur zur Info. Und dann auch hier unten, NMAP. NMAP hat eben Windows Sizes von 1024, 2048, 3072 und 4096. Und was noch auffällt, weil die Pakete selbst gebaut sind, kann man natürlich alle Werte selbst setzen. Und NMAP hat keine TTL gesetzt von zum Beispiel 64 oder 28, wie es normal ist, sondern eine Quell-TTL von 50. Das heißt, das fällt auch schon auf. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob es ein NMAP ist, mache ich einfach ein Traceroute zurück und gucke nach, ob die TTL hinkommt oder ob es nicht hinkommt. Wenn es eben mit 50 gerade aufgeht, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass es ein NMAP war. Ansonsten kann es eben sein, dass ein anderes Betriebssystem, also ältere Router haben zum Beispiel auch 4096 gesetzt, von denen kann man auch Telnet machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ältere Router mit Telnet sieht, ist sehr gering, kann aber durchaus vorkommen. Okay, noch eine Unterscheidungsmöglichkeit ist die IP-ID. Das ist ein sehr interessantes Feld. Das sind auch 2 Bytes im IP-Header und benötigt wird das Ganze zur Defragmentierung oder zum Beispiel bei DNS, um bestimmte Sachen zueinander zuordnen zu können. Die Aussagekraft entsteht zum größten Teil eigentlich nur dadurch, dass ich mehrere Pakete beobachte. Ich habe bei mir in diesem Daemon sogenannte Display Table gebaut, wo ich einfach IP-IDs aus Verbindungen sammle oder von Rechnern sammle und anhand dieser versuche eine Relation zueinander zu erstellen. Was durchaus gültig ist, was viele machen, ist einfach für jede Verbindung diese IP-ID um eins zu inkrementieren. Das ist durchaus gültig und das versuche ich zu erkennen. Das sieht man also, Linux 2.2 macht das oder ein altes BSD macht das gerne. Und dann gibt es noch Unterscheidungen, also neue Betriebssysteme machen das eben wirklich zufällig. Und was man sieht, wenn ich ein Linux pinge, Linux 2.4, warte, noch mal ein größeres. Obwohl, das reicht nicht. Habe ich noch Netz? Ja, man, ich lege kein Netz mehr. Egal, ignorieren wir das erstmal. Mal weiter, sonst ist zeitlich knapp. Was man ja sehen kann, bei ICMP-Paketen setzt Linux 2.4 eine TTL, eine IP-ID von 0. Theoretisch kann die 0 auch bei jedem anderen Betriebssystem auftreten, wenn es nicht explizit ausmaskiert worden ist. Linux 2.4 setzt sie allerdings immer. Das heißt, bei Ping-Pakete, wenn zweimal die 0 da steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Linux 2.4 ist, sehr groß. Okay, FreeBSD hat leider eine Option, also die anderen BSDs haben es auch, mit der ich optional einschalten kann, dass ich statt diesen normal aufsteigenden IP-IDs wirklich zufällige IP-IDs wähle, so wie ich es haben will. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, es ist ein FreeBSD4, sondern ich kann auch unterscheiden, ist diese Kernel-Option gesetzt oder ist sie nicht gesetzt. Das heißt, man muss in seiner Fingerprint-Datenbank dann auch unterscheiden. Ist auch noch eine Möglichkeit. Was auch noch passiert ist, ist, wenn ich diese IP-ID inkrementiere, kann ich das machen einmal im Kernel weiter oder schon weiter oben. Das heißt, ich inkrementiere die IP-ID für jedes IP-Paket, was ich rausschicke. Oder ich habe praktisch einen Zähler für TCP-Pakete, einen Zähler für UDP-Pakete und einen für ICMP. Sowas. Das könnte man also machen. Linux hat zum Beispiel so einen Zähler für jedes Protokoll. Und FreeBSD 3.4 hat einen globalen Zähler. Das heißt, wenn ich ein TCP-Paket verschicke, hat das eine TTL, eine IP-ID und das nächste TCP-Paket hat die nächsthöhere IP-ID. Bloß wenn dazwischen ein UDP-Paket verschickt worden ist, hat das TCP-Paket eine IP-ID, die natürlich um eins höher ist als die vom UDP-Paket. Da kann man auch noch unterscheiden. Und was sehr interessant ist bei Windows-Rechnern, man versucht das zu fingerprinten, man denkt sich, da kommen Zahlenkolonnen raus, eben Zahlen bis 65.000 sonst was. Und die sehen erstmal zufällig aus. Es gibt noch eine Gruppe von zufälligen positiven Inkrementierungen. Und wenn man sich das bei Windows genau anguckt, ist es so, dass die IP-ID jedes Mal um 256 inkrementiert wird. Nun fragt man sich, warum gerade 256? Die haben wir einfach vergessen, wenn Sie intern auf Ihrem Rechner, auf dem Intel-Rechner, diese Zahl darstellen, stellen Sie in einer bestimmten Darstellung dar und auf dem Netzwerk in BigEndian, das heißt, es muss einmal umgedreht werden. Und Microsoft macht das nicht, das haben Sie vergessen. Aber egal, es ist eine Fingerprint-Möglichkeit, zwei Pakete und man guckt einfach, ob der Rest Modulo 256 gleich ist, ist in Windows. Was man dazu auch sagen muss, andere Windows-Protokolle machen diese Umwandlung in Network Byte Order. Also anstatt zu sagen konsequent, okay, wir sparen uns da jetzt zweimal die Umwandlung, bei ihren eigenen Protokollen machen sie die sinnlose Umwandlung, nicht bei TCP oder bei IP. Naja, Microsoft. MSS, maximale Segmentgröße, das definiert die maximale Anzahl der Daten, der Nutzdaten, die in einem Paket sein dürfen. Die kann man eigentlich sehr einfach berechnen. Das ist die MTU von diesem Interface. Wir haben vorhin zum Beispiel 1460 gesehen. Minus der Größe eines IP-Headers, minus der Größe eines TCP-Headers. Weil das ist die Anzahl der Nutzdaten, die ich wirklich unterbringe. Das heißt, die MSS unterscheidet sich zu IPv6-Pakete auch, wenn die Größen da anders sind. Diese MTU für ein Interface unterscheidet sich teilweise auch. Zum Beispiel bei Modems ist 576 minus diese 40 Bytes für den Header. Oder wenn man heutzutage so ein bisschen mitsnifft in Firmennetzwerken, also wenn es darf, oder zu Hause, sieht man meistens 1460 oder 1452. Das heißt, das ist nochmal ein Ethernet oder was Ethernet-ähnliches. Oder 1452 kommt dadurch zustande, dass die Leute ein TDSL haben oder einen anderen DSL-Anschluss und dort diese 8 Bytes, die zu 1500 dann fehlen, für den PPPoE-Header draufgehen. Das heißt, beim Fingerprinting kann man auch gleich sagen, ja, der benutzt TDSL, wenn er eine Online-IP-Adresse hat. Dann habe ich bei der MSS noch aufgeschrieben, da kann man auch sehr unterschiedliche Betriebssysteme oder relativ exotische Betriebssysteme identifizieren, weil diese MSS einfach willkürlich gesetzt ist bei manchen. Bei Ciscos brauche ich keine große MMS für die SSH oder Telnet GUI, also für das Interface brauche ich einfach nicht. Da ist sie klein gewählt, weil ich auch weniger Speicher brauche. NMAP baut seine Pakete wieder selber, die haben die MSS auf 256 gesetzt. Wenn ich das sehe, ist es NMAP. Was auch sehr interessant ist, es gibt Linux 2.4, da gibt es einen GS-Security-Patch und der dekrementiert die MSS um nochmal 40 Byte, obwohl das gar nicht muss. Also meine MTU war 1500, anstatt die MTU um 40 Byte zu dekrementieren, dekrementiert er sie um 80 Byte. Warum? Naja, muss man mal genau nachgucken. Ich hab mal kurz reingeguckt, was der Patch so alles macht. So an der Webseite, das war alles interessant, hat ein paar, also was Sicherheit angeht, wirklich nette Sachen. Plus diese Auffälligkeit eben, dass dann nochmal 40 Byte Nutzdaten von abgehen. Das gleiche macht auch Fifel. Nette Unterscheidungsmöglichkeit. Fifel hat Linux 2.2. Bei den anderen Fingerprinting-Sachen fällt es also auf als Linux 2.2. Man kann also Fingerprinten aktiv oder passiv. Man kann genau sagen, das ist ein Linux 2.4 mit GS Security Patch und DSL. Geht alles. Ich habe noch ein paar andere Sachen dazu geschrieben. Ja, Cisco iOS. Windows heißt von 1428. Keine Ahnung, wie sie drauf kommen. Und ich weiß nicht, ob sie sich bei der AS 5320, das ist ein Einwahlrouter von Cisco, ob sie sich da vertan haben Dann haben sie 556 gewählt. Falls man also mal ein Paket von der Einwahl-Cisco sieht, 565 ist da gesetzt. Okay. Abschließend noch ein paar weniger Sachen, womit kann man noch Spaß haben. Klar, dieses so ein Fragment-Bit in SYNS ist eine sehr einfache Identifizierungsmöglichkeit. Gibt es nette Sachen. Bin ich nicht drauf eingegangen. Muss man sich einfach angucken, wie es gerade ist. Das kann man sehr oft auch mit Kernel-Option ändern. TCP-Reset außerhalb von Windows, von Verbindungen, ist in Windows, hatten wir auch schon. Oder sogenannte Mask-Request-Pakete an Solaris. Da kann ich fragen, sag mir bitte deine Netzmaske, die du intern in deinem Netz hast. Wenn ich darauf eine Antwort bekomme, ist es oft ein Solaris. Also 90% der Fälle, würde ich sagen. Ich kenne eigentlich kein anderes. Und wenn ich diese Netzmaske habe, kann ich auch ein Broadcast-Paket in ein anderes Netz schicken. Und dann kann ich wieder fingerprinten gleich eine ganze Reihe von Rechnern in einem entfernten Netz. Rechner, die auf Broadcast-Pakete antworten, unterscheiden sich auch. Bei vielen kann man es zum Glück einstellen, dass man nicht darauf antworten will. Es gibt längst Rechner, die darauf antworten. Das heißt, ich kann gleich wieder 10 Rechner auf einmal fingerprinten. Und womit ich selbst mich noch beschäftigen wollte, ist Messen von Timeouts und Bandbreitenbeschränkungen. Es gibt also im Linux-Kernel, da mache ich nicht so viel, eher mit BSD, kann ich sagen, dass ich nur eine bestimmte Anzahl von Fehlermeldungen pro Zeiteinheit generieren möchte. Und man kann einfach hier mal testen, ob man es schafft, nicht Fehlermeldungen zu forcieren und einfach zu messen, okay, ab wie viel Bytes macht der Rechner Schluss und versuchen an der Einstellung herauszufinden, was für ein Betriebssystem das ist. Ansonsten Anzahl und Reihenfolge von TCP-Optionen. Das sind Optionen, das sind meistens Erweiterungen, die später in TCP noch hinzugefügt worden sind. Dort kann ich auch anhand der Reihenfolge, wie diese Optionen dort drinstehen, welche Optionen überhaupt vorhanden sind, kann ich feststellen, was für ein Betriebssystem es sein könnte. Oder eben, was ich vorhin angesprochen habe, ICMP-Fehlermeldung. Ich kann mit einem Paket zwei Rechner identifizieren. Lustige Sache. Okay, Gegenmaßnahmen. Gegenmaßnahme ist natürlich Stateful Filtering. Das heißt, ich lasse nur diese Pakete rein, die wirklich von meinen Verbindungen kommen. Das unterbindet natürlich nicht Anfragen, wenn ich einen Webserver habe und einen SSH-Daemon, dass dort SYN-Pakete auf diesen Port kommen, weil das kann man einfach nicht von einer normalen Verbindung unterscheiden. Blocken von anormalen Paketen ist sehr wirksam bei NMAP. NMAP verschickt sehr abstruse Pakete. Da gibt es ein, zwei Filterregeln und dann funktioniert NMAP schon nicht mehr. Oder was immer nett ist, ist, man modifiziert seinen eigenen IP-Stack einfach so, dass er zur Hälfte tut, als wäre es ein Windows und zur anderen Hälfte tut, als wäre es irgendwie ein BSD und vielleicht noch zum Teil ein Solaris. Da gibt es bei Linux die Möglichkeit, in Proc-Dateisystemen einfach ein paar Flags zu setzen, die das Ganze schön ändern. Oder bei FreeBSD gibt es das Sys-Control-Interface oder bei anderen BSDs auch. Da gibt es noch diese Option Random IP-ID im Kernel. Die will man definitiv haben. Die macht einfach mehr Spaß dann, um Leute zu verwirren. Oder bei Solaris kann man das Gleiche mit NDD ungefähr erreichen. Eine Möglichkeit ist, wenn man ein Firmennetz hat zum Beispiel, dort ganz viele Windows-Rechner und man möchte die IP-ID zufällig gestalten, hat aber auf den Windows-Rechner nicht die Möglichkeit, das überall einzustellen oder möchte sich einfach nicht die Arbeit machen auf 100 Rechnern. Das OpenBSD PF hat die Möglichkeit, mit Modulate State, das ist ein Flag für eine Regel, hat die Möglichkeit, diese IP-IDs selbst zufällig zu wählen. Das hat auch großen Effekt, weil man im Normalfall ein Windows schon mal nicht mehr identifizieren kann, wenn man es über die IP-ID macht. Man sieht zwar die TTL von 128, aber eine zufällige IP-ID. Das ist schon eine gute Gegenmaßnahme. Ja? Ich meine, es ist die IP-ID. Ich bin mir nicht... mag sein. Ich habe es mir auch nur kurz angeguckt, weil ich benutze eben IPF. Kann auch sein, dass es die ist. Ich bin mir nicht sicher. Mag sein. Okay, Zukunft. Abschließend. Was werden wir in Zukunft noch sehen? Fingerprinting auf IPv6-Basis. Gibt es bis jetzt noch nicht wirklich. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass zum Beispiel libnet, diese Standard-Library, die benutzt wird, um Pakete zu verschicken, im Moment nur IPv4 kann. Also der Programmierer hat sich auch wirklich schon entschuldigt, dass er damals so dumm war und die Funktionen alle nicht so ausgelegt hat, dass sie nicht erweiterbar sind. Also er hatte damals einfach nicht dran gedacht, dass es Funktionen geben müsste oder eine eindeutige API, um IPv4 und IPv6 Pakete mit einer API verschicken zu können. Geht leider nicht. Wo man sich behelfen kann, ist natürlich wieder Methoden mit Applikationen, die einfach IPv6 können, was dabei ist. Also Telnet, FTP, WGET, die können IPv6-Pakete verschicken und TCPDEM, sprich die LPCAP, kann auch IPv6-Pakete erkennen. Das heißt, manuelles Fingerprinting auf IPv6-Basis ist möglich, bloß es gibt noch keine echte Datenbank, wo wirklich viel drinsteht, wo man das einfach machen kann. Das nächste, was auch sehr interessant ist, das habe ich auch im letzten Kongress mal ein bisschen ausprobiert, Application Layer Fingerprinting. Das heißt, ich gehe nicht nach dem IP-Stack, der da läuft, sondern ich benutze zum Beispiel einen FTP-Client. Also wenn ich eine FTP-Verbindung sehe, kann ich erkennen, was dort an Befehlen kommt auf dem Befehlskanal. Und NetBSD, FreeBSD oder die Linux, die haben alle einen FTP-Client zu Hause dabei, in einem Grundsystem, und ich kann einfach das Ding fingerprinten. Dort, wer zum Beispiel NCFTP oder LFTP benutzt, der wird sehen, dass dort zu Anfang abgefragt wird, ohne dass man es wirklich sieht, ob der FTP-Server dieses Resuming unterstützt, das heißt Fortsetzung von abgebrochenen Downloads oder bestimmte andere Features. Und die Reihenfolge, wie diese Sachen abgefragt werden, die kann ich fingerprinten. Das heißt, ich gucke einfach nach, welche Reihenfolge kommt da, und ich kann sagen, okay, das ist ein FTP-Client, der im Grundsystem von NetBSD dabei ist. Wird ein bisschen problematisch, weil FreeBSD zum Beispiel die NetBSD-Sachen mittlerweile ein bisschen übernimmt und sich das alles ein bisschen vermischt. Muss man eben gucken, aber da gibt es nette Sachen. Ansonsten, Literatur und Programme, was kann man alles machen? Oben natürlich erstmal Nmap. Auf der Nmap-Seite gibt es noch ein englisches Paper, das ist eine nette Einführung in OS Fingerprinting, was man alles für Abfragen benutzen kann und eine Liste von Abfragen, die Nmap selbst benutzt. Das ist interessant zu lesen. Libpcap, das ist auf der TCP-Dump-Homepage. Die haben eine genaue Beschreibung, welche Optionen man TCP-Dump übergeben kann, um interessante Sachen rauszufiltern, damit man nicht beim TCP-Dump auf einem schnellen Netzwerk alles sieht. Ansonsten, ICMP-Usage und Scanning ist von Afi Okin, das ist, glaube ich, ein Amerikaner. Der hat mal geguckt, wie kann man ICMP-Pakete zum Scannen benutzen. Das fand ich sehr interessant, und ich habe vorletztes Semester mal eine als Semesterprojekt, das mal Setzling OSIS ausprobiert, das haben wir mit einem Freund geschrieben. Das ist mal ein Versuch, Fingerprinting zu machen mit ICMP-Paketen. Es geht erstaunlich gut. Wir hätten nicht gedacht, dass es so einfach geht. Wir haben mal ein TCP-Paket drunter geschummelt, weil es einfacher ist. Aber es geht auch mit ICMP wirklich. Also es ist quasi eine Implementation von dem Paper. Und es funktioniert. Ansonsten, auf der Honeynet-Org-Seite gibt es von Len Spitzer noch ein Paper. Die beschäftigen sich einfach damit, zu erkennen, wie Angreifer normalerweise vorgehen, und sie versuchen, die Methoden der Angreifer zu erkennen. Also was benutzen die es, wie gehen die vor. Und ansonsten, ja, die unteren drei Links sind auf meiner Seite. Das ist einmal dieser passive Dämon, der passives Fingerprinting macht. TTL-Scan ist ein Programm, um die TTL zu erkennen. Das heißt, ich gebe einen Rechner an, eine Port-Range, und er kann mir sagen, welche TTL zurückkommt im Antwortpaket. Eine TTL wird auch im Gesetz zurückgeschickt. Und man kann damit feststellen, ob Anfragen weitergeleitet wurden hinter einen Router. Es gibt Möglichkeiten zu unterbinden, dass das so erkennbar ist, aber die meisten machen es einfach nicht. Das ist ganz interessant. Es gibt auch im Verbosmod gibt es noch gleich ein paar Flex aus, da kann man gleich passives Fingerprinting mitmachen, oder aktives in dem Fall. Ja, und ansonsten, ja, FreshMeet. Es gibt tonnenweise Programme, die Pakete verschicken. Am besten einfach das aussuchen, was man gerne nutzen muss. Also Nemesis ist wirklich sehr gut, hat eine sehr gute Manpage und ist auch sehr einfach zu bedienen. Und ansonsten war es das. Noch Fragen? Irgendwo? Ja. Ansonsten, was hier unten ein bisschen klein ist leider, ich habe im Hintergrund also einen Fingerprinting-Demon laufen lassen, und der hat also schon eine ganze Menge gefunden. Also beim letzten Expire hat er 60 Einträge in der State Table. Das sind zum größten Teil mittlerweile Linux-Rechner. Das kann man wahrscheinlich relativ schlecht sehen. Ja, ist relativ klein. Das kann man einfach im Hintergrund laufen, und wenn man wissen möchte, was auf einem bestimmten Rechner läuft, kann man dann einfach fragen. Es funktioniert einfach erstmal. Noch nicht optimal, aber wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Hilfe kann man immer gebrauchen.
Ja, okay, danke. Wir sind gut in der Zeit. Eine kurze Umbaupause. 11 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Vortrag hier.